Vielen Dank an das Musikteam. Ihr habt unsere Blicke wieder auf ihn gerichtet, von dem wir heute hören werden. Ich begrüße jetzt uns noch kurz im Gebet, unseren Hauptgast, unseren Herrn. Jesus, danke, dass du heute hier unter uns bist. Wir bitten dich, dass du jetzt das Wort öffnest, dass du mir die richtigen Worte schenkst und dass du bei allen Zuhörern die Gnade schenkst, dass sie auch verstehen, was ich zu sagen habe. Amen. Ich bin so ziemlich sicher, dass du schon heute Morgen mit einem riesigen Wunder zu tun gehabt hast. Nicht ziemlich, ganz sicher. Ich sehe da so ein bisschen zweifelnde Blicke, oder? Dein Morgen war vielleicht wie jeder andere. Die gewohnten Routinen, was gehört nun dazu? Kaffee kochen, Frühstück zubereiten, falls du kleine Kinder hast, die Kinder anziehen, falls du einen Hund hast oder mehrere, mit denen Gassi gehen. Was auch immer zu deinen sonntäglichen Morgenroutinen auch gehört. Wo soll bitteschön da schon ein Wunder da sein? Ich will es dir erklären. Ich fange mal ein bisschen weiter her. Ich möchte mal von einem ganz winzig kleinen Wunderwerk erzählen, das man mit bloßem Auge kaum wahrnehmen kann. Denn es ist vom Durchschnitt nur knapp über ein Zehntel Millimeter groß. Ein Zehntel Millimeter groß. Aber dieses Wunderwerk hat es in sich. Es ist an sich eine unwahrscheinlich komplizierte Produktionsanlage. Da unter anderem findest du für diese Produktionsanlage die Gebrauchsanweisung in der Bibliothek. Diese Bibliothek ist so groß, dass es etwa 1200 tausendseitige Bücher bräuchte, um mal das alles aufzuschreiben. Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, ich habe den Hans auch um Rat gebeten oder gefragt, was das jetzt in Computersprache bedeuten würde, bin ich auf etwa eine Datenmenge von gut 1 Gigabyte gekommen. Stell dir vor, 0,10 Millimeter, zuerst einmal 1 Gigabyte Daten in diesem Wunderwerk. Da gibt es Mitarbeiter, die die benötigten Anweisungen, Bauleitungen aus dieser Bibliothek holen. Sie geben die wieder weiter an die nächste Arbeitertruppe. Die holen aus der werksinternen Lager die notwendigen Bausteine und wieder führen sie auf die Produktionslinie. Da wird gebaut. Wo diese Produktion einmal beginnt, dauert es mehrere Jahrzehnte, ohne Fehler, ohne Störungen. Es braucht natürlich auch viel Energie und Sonstiges, also mal, das lassen wir jetzt weg. Das allein, diese 0,1 Millimeter, ist ein Wunderwerk. Ihr ahnt vielleicht schon, wovon ich spreche. Ja, ich spreche jetzt von einer befruchteten Eizelle. Das war auch dein Anfang als Mensch gewesen. du bist diese 0,12 mm groß gewesen. Und stell dir vor, dein ganzes Du war da drin, in diesen 0,12 mm. Ob du Frau oder Mann bist, welche Augenfarben hast du, welche Hautfarbe, bist du Links- oder Rechtshänder, bist du mathematisch begabt oder vielleicht praktisch begabt, kannst du die schönsten Möbel bauen oder die verrücktesten Sprachen lernen. Das alles ist schon in diesen 0,12 Millimeter drin. Und stell dir vor, schon in diesen 0,12 Millimeter bist du einzigartig. Da ist kein anderer 0,12 Millimeter, der dir gleicht. Ich sagte ganz war es in den 0,12 Millimeter du noch nicht. Dazu kommt aber sehr bald, kommen die roten Blutkörperchen. Die waren von Anfang an nicht dabei, die werden produziert. Diese Anlage produziert die sehr bald. Aber das ist die einzige Ausnahme. Wenn du also heute Morgen in den Spiegel geschaut hast, was hast du gesehen? Müde Augen, vielleicht ist es jetzt heute Nacht ein bisschen zu spät geworden. Oder siehst du da Sorgenfalten auf der Stirn? Oder vielleicht ein Lächeln, wenn du an den gestrigen Abend denkst? Was hast du da entdeckt? Ich sag dir, du hast auf das größte Wunder geschaut, was diese Erde auf sich trägt. Du bist ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Ich bin davon fest überzeugt, wir sind das Größte, was Gott je geschaffen hat. In 1. Mose 1 lesen wir, blendest du mal den Text ein. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und weiter im nächsten Vers, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wir Menschen sind ein Bild. Ich finde, das ist noch ein bisschen ein wenig weg, oder? Dass wir nur ein Bild sind. Wir sind noch viel mehr. Das entdeckt schon der Psalmist. Im Psalm 8, da lesen wir, wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seine annimmst. Und jetzt kommt's, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Wir sind also keineswegs nur ein unbewegliches Bild von Gott, sondern er hat uns viel von seinem Wesen ausgeliehen. Fähigkeiten zum Denken, Planen, Fühlen, Sprechen, Handeln, alles, was uns ausmacht. Wir sind nur ein wenig niedriger gemacht als Gott, sagt der Psalmist. Das ist viel der Ehre, zu viel für uns Menschen. Das haben die ersten Menschen gleich gewiesen, als sie mal die waren nicht zufrieden. Die wollten gleich Gott sein. Von Beginn an. Ihnen hat es nicht gereicht, dass wir wenig niedrig sind, niedriger sind als Gott. Aber das ist ein anderes Thema. Warum lernen wir dann in der Schule, dass wir das Ergebnis von einem blinden Zufall sind? In der Schule und in den Medien hören und lesen wir, dass wir das Ergebnis von einer langsamen Entwicklung sind, die Evolution heißt. Und bedingt dadurch, dass diese wunderbare Produktionsanlage, wovon ich anfangs sprach, doch immer wieder Fehler machen würde und so immer komplexere Lebewesen produziert. Ich gebe nur einen kurzen Einblick, warum wir in dieser Realität leben. Das wird von Menschen und von Wissenschaftlern beeinflusst. Der im letzten Jahr verstorbene Physiker Stephen Hawking, ein ganz brillanter Physiker, vielleicht der brillanteste unserer Zeit. Er blieb leider auch nicht nur in seinem Fach, sondern er wollte mit seinem Wissen die Welt überzeugen, dass das Leben, wie wir es hier auf der Erde vorfinden, keinesfalls einen Schöpfergott Gott bedingt. In seinem letzten Buch, The Grand Design, unternahm Hawking den Versuch, mit Physik und physikalischen Gesetzen die Entstehung des Lebens und unseres Universums zu erklären. Die Presse hat ihn groß gefeiert. Endlich haben wir Erklärung, wie das Leben entstanden ist. Nur, blöd genug, andere Wissenschaftler haben seine Vorführungen sehr kritisch betrachtet und eigentlich sehr, sage ich mal, kritisch und dann, das ist auch nicht der letzte Weisheit. Haben wir heute Morgen unter uns Automechaniker, einen Automechaniker oder mindestens einen Mann oder Frau, die genau weiß, wie ein Auto funktioniert? Da ist einer. Herbert, ich habe eine Frage an dich. Würdest du jetzt sagen, dass es keinen Ingenieur bedarf, um so ein Auto zu bauen, weil du weißt jetzt ja, wie es funktioniert? Okay. Also manchmal, aber man bräuchte dafür Ingenieure. Wisst ihr, der Hawking, sein großer Fehler bestand darin, vereinfacht gesagt, er verstand ja vielleicht mehr als jemand andere von unseren Zeitgenossen von Physik und seinen Gesetzen. Und das hat ihn auf den folgenden falschen Schluss geleitet. Weil das Leben, wenn auch nur noch ansatzweise erklärbar ist, bedingt es folglich keinen Gott als Schöpfer. Der Mensch will klüger sein als Gott. Aber etliche entscheidende Fragen blieben offen. Zum Beispiel, wo kam die Information? Ich sprach von einer Datenmenge von etwa 1 Gigabyte in die erste Eizelle. 1 Gigabyte in die erste Zelle, das muss vollständig lupenreines Programm sein, sonst funktioniert es nicht. Wo kam es her? Computerfreaks unter uns wissen, solche Datenmenge in höchster Qualität entsteht nicht von allein. Niemals. Es braucht immer einen Schreiber. Und dieser Programmierer muss sehr gut sein. Wer mehr davon erfahren möchte, kann Werner Gitz' Buch Am Anfang war die Information lesen. Also jetzt, das größte Wunder, dem Menschen haben wir kurz erläutert. Vielleicht mal als Fazit noch von diesem, Weil wir solche Wunder sind, wir Menschen, fast Gott gleich, mit Ehre und Würde von Gott ausgestattet, das sollte auch in unserem Alltag sichtbar werden und immer sichtbar sein, dass wir mit Ehre und Würde auch andere behandeln und mit Liebe, denn dieser Schöpfer ist voll Liebe uns gegenüber. Jetzt zweitens schauen wir mal auf ein Wunder aus dem Neuen Testament. Die zahlreichen Wunder Jesu sind vielen von uns bekannt. Er hat Wasser zu hochklassigen Wein verwandelt. Er ist auf dem stürmischen See Genezareth gelaufen, hat sogar da einen Riesensturm mit einem Wort stillgelegt. Er hat blinde Sehen gemacht, Hautkrankheiten wie Lepra und andere Krankheiten geheilt, Essen vermehrt, sogar Tote auferweckt. Die Liste in den Evangelien ist lang. Ich möchte aber auf ein Wunder schauen mit euch, was Jesus jetzt nicht direkt, wo er nicht direkt physisch beteiligt war. Davon lesen wir aus Apostelgeschichte 3. Ich lese das mal uns vor. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte sich an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte: Schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn an die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos und voller Staunen starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Alle drängten aufgeregt in die Halle Salomos. Dort umringten sie Petrus, Johannes und den Geheilten, der nicht von der Seite der Apostel wich. Dieses Ereignis löst in den Zuschauern Fassungslosigkeit und Staunen aus. Wikipedia definiert den Begriff Wunder folgendermaßen. Als Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, so dass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet demnach allgemein etwas Erstaunliches und Außergewöhnliches. Natürlich gibt es da feinere Definitionen, aber das soll langen. Die Tempelbesucher sind fassungslos und erstaunt, nicht minder der Geheilte selbst. Er springt umher wie ein junges Fohlen, ist außer sich vor Freude. Und dann tut er etwas, was wir merken sollten. Er gibt Ehre und Dank dem, dem Ehre und Dank gebührt, dem Gott selbst. Wir sollen merken, liebe Freunde, das ist wichtig. Keiner von uns kann von sich aus Wunder erwirken. Kein Mensch in der Welt. Auch Petrus, Johannes und Paulus konnten von sich aus keine Wunder tun. Aber Tatsache ist auch, Wunder geschehen auch heute. Wunder geschehen unter den Christen. Wunder geschehen unter den Moslems, unter den Hindus. Da, wo man von keiner Religion vielleicht gehört hat. Überall geschehen Wunder. Und es stimmt, Wunder werden nicht von Menschen erwirkt. Kein Mensch ist ein Wundertäter. Der Mensch bedient sich bei einem Wunder immer eine Kraft, die außerhalb von ihm kommt. Die Bibel sagt uns, dass es nur zwei anzapfbare Kraftquellen in dieser Welt gibt. Gott selbst ist so eine Kraftquelle und sein Gegner, der Satan, ist die andere. Nur diese zwei. Es gibt keine dritte. Es gibt keine neutrale Zone, wo man Kraft anzapfen kann. Entweder von Gott oder von seinem Gegner. Das sieht ja einfach aus. Aber so einfach ist es doch nicht. Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 11 nämlich, wo er gegen falsche Propheten sich verteidigt: Was ich aber tue, das will ich auch weiterhin tun, um denen den Anlass zu nehmen, die einen Anlass suchen, sich zu rühmen, sie seien wie wir. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und jetzt kommt's. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Deren Ende wird sein nach ihren Werken. Der Satan ist der Meister des Sich-Tarnens. Er kann sich als Engel Gottes auftreten, bei den Muslims als Allah und wie immer, er tarnt sich. Wenn dem so ist, sollten wir dann das Thema ein bisschen beiseite schieben, auch in unsere Gemeinde. Man kann ja nicht wissen, oder? Doch, wir können es ganz bestimmt wissen. Schauen wir nochmal also diese Bibelstelle von Versen 3 bis 6. Da lesen wir: Und Petrus und Johannes, als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er, der Gelähmte, auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte: Schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen, doch Petrus sagte, und jetzt kommt's: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf. Und geh, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Wir sehen hier, sie zapfen ganz öffentlich die Kraftquelle namens Jesus Christus. Es ist niemandem von den Anwesenden unklar, in wessen Namen und in wessen Auftrag sie hier handeln. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Und das ist uns auch gute Hilfe zu wissen, wo immer du in der Welt unterwegs bist und christliche Veranstaltungen besuchst. Wenn du da hörst, da wird im Namen von Jesus Christus aus Nazareth für Kranke gebetet, um Heilung. Da wird so manches gebetet, aber da wird die Ehre dem lebendigen Gott Israels gegeben, Jesus Christus und seinem Vater. Da bist du zu Hause, da hast du Geschwister, ein sicheres Merkmal. Gott handelt auch heute und es kommt näher, auch bei uns in unserer Gemeinde. Weil wir damit rechnen können, ist es gut, dass ich noch kurz als dritten Punkt sage, was wir beachten sollten. Eines haben wir schon gehört. Wir nennen klar, in wessen Auftrag und in wessen Namen wir beten und Hilfe anbieten. Wir sagen es klar, dass die Kraft, die Menschen heilt, die Kraft, die vielleicht dir in den rettenden Glauben an Jesus bewirkt. Und das ist ein wahres Wunder auch. Das alles kommt nicht von uns Menschen, nicht von unseren Hauptamtlichen, nicht von unseren Freiwilligen, die wir hier stehen. Allein wir sagen, das kommt von Jesus, den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Niemals von uns Menschen. Und wir geben ihm die Ehre. Zweitens, wir empfehlen allen, die Wunder Gottes erleben und erlebt haben, ihren Glauben nicht auf diese Wunder zu gründen. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja auch erlebt, wie zum Beispiel die Gelände ist heute noch nicht unter uns. Sie wurde von Gott von Borreliose geheilt. Ich habe viele Wunder in meinem Leben auch beiwohnen dürfen. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, worauf wir unseren Glauben gründen. Um das zu verstehen, lasst uns in Erinnerung rufen, wie es mit den beiden zwei Jüngern ging, die von Jerusalem unterwegs waren nach Emmaus. Nach dem riesengroßen Wunder, als ein maustoter Mensch plötzlich von den Toten aufgewacht war und unter seinen Jüngern sich vorstellte. Und diese waren alle blemblem. Die haben diese Welt nicht mehr verstanden. Und diese ratlosen Männer waren unterwegs nach Emmaus. Und Jesus gesellt sich zu ihnen, der Auferstandene, und sie erkennen ihn nicht. Ich lese jetzt und hört mir nur zu. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, eine von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jede im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesu war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen sei Engel erschienen und die sagten, Jesus lebt. Einige von ihnen sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, und jetzt kommt's wieder, ganz wichtig, wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum Höchsten, ein Herrn, einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Er erklärt die Bibel diesen 2 verunsicherten Jüngern. Es ist wichtig zu verstehen, warum Jesus das macht. Er hätte ja gleich sich zu erkennen geben können. Diese Jünger waren echt durch den Wind. Und Jesus muss das mit ansehen, wie verunsichert sie sind, wie traurig sie sind. Und er ist da und er könnte sie von ihrer Trauer sofort lösen. Aber er tut es nicht. Dagegen, was er macht, ist, er führt ihren Blick jetzt auf die Bibel. und erklärt ihnen Schritt für Schritt, schaut, da wird das erzählt, da wird das erzählt, da wird das erzählt. So muss das kommen. Und der Vorteil von dieser Vorgehensweise, was Jesus hier uns zeigt, ist, die Bibel bleibt. Er wusste ja, gleich bin ich weg, leiblich weg von den Jüngern. Ich bin nicht mehr unter ihnen dann. Aber die Bibel bleibt und sie können nach 30 Jahren noch schauen, was steht da. So können sie im Glauben nach 30 Jahren noch wachsen, nicht auf dieses Wunder basierend, obwohl das auch wichtig ist und da ist, aber vom Bibel ausgehend. Deshalb in der Gemeinde, wenn wir bitten, jemanden zu heilen, wenn wir Gott bitten, jemanden zu heilen, ob innerlich oder äußerlich, tun wir uns gut daran, dass wir das immer von den Verheißungen Gottes her machen. Da haben wir vieles gehört, was Gott uns zusagt. Er ist für unsere Missetaten, für unsere Krankheiten gestorben. Wir berufen eine auf seine Versprechen, wenn wir beten. Dass wir tun nicht nur im leeren Raum, sondern ausgehend von Gottes Wort. Und ein ganz kurzes Schlusswort jetzt an uns alle. Du hast heute gehört, dass Gott auch heute Wunder tut. Das darfst du mit nach Hause nehmen, in deinen Alltag. Das darfst du hier im Kopf behalten, im Gottesdienst. Gott tut Wunder. Wir Menschen erleben Wunder oft unterschiedlich. Ein das gleiche Ereignis können wir unterschiedlich erleben und für uns sind auch unterschiedliche Dinge vielleicht ein Wunder im Leben. Ne? Vielleicht der eine oder jemand hier leidet unter Beziehungslosigkeit. Für ihn oder sie wäre es das höchste Wunder, jemanden, einen Menschen zu finden, mit dem er oder sie eine Beziehung aufbauen könnte und Leben teilen könnte. Jemand leidet unter chronischen Schmerzen. Für ihn wäre es ein Wunder, ohne Schmerzen leben zu können und so weiter. Und was für einen vielleicht etwas ein Wunder ist, muss nicht unbedingt für einen anderen ein Wunder sein. Aber Gott fragt nicht die anderen. Gott fragt dich heute Morgen, ganz persönlich, was darf ich dir tun? Was darf ich dir Gutes tun? Um das herauszufinden, wir haben heute wie jeden Sonntag hier Mitarbeiter mit so einem freundlichen gelben Smiley. Sprich sie an. Merke, für Gott ist nichts zu klein und nichts zu groß. Du kannst mit allem zu ihm kommen. Natürlich, Chris steht auch immer für Gespräche bereit und unsere Hauptamtlichen und auch ich. Ich bete. Herr, wir preisen dich, du lebendiger Gott Israels. Du lebst und regierst auch heute und du bist an uns interessiert. Dir ist nichts zu klein und nichts zu schwierig. Wir können mit allem zu dir kommen. Stärke unseren Glauben. Amen.